Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer brandneuen Episode unseres Podcasts Das Netz vernetzt. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Türen-Offenhalten in Echokammern beschäftigt und wie wir am besten die gefährlichen Rabbit Holes auf unserem Weg umgehen und nicht hineintapsen. Nun wollen wir auf die Folgen der Algorithmen eingehen. Wir wollen herausfinden, was Mediensucht bedeutet und wie es überhaupt dazu kommt. Auch machen wir eine Reise von Europa nach Australien und in die USA und schauen, wie die Welt auf die Herausforderungen der modernen Social-Media-Algorithmen reagiert. Was denkt ihr, ab wann spricht man von Mediensucht?
Ich glaube, wenn du auch irgendwie gar nicht mehr aufhören kannst und dir auch gar nicht mehr bewusst ist, wie lange du eigentlich daran bist. Und ja, ich glaube, ab da dann schon so langsam.
Ich würde auch ungefähr das sagen, und dann, dass man dann halt auch wirklich die Zeit komplett vergisst und dann vielleicht auch mal, keine Ahnung, einfach stundenlang am Handy ist, so 4 Stunden am Stück oder so.
Ich würde auch sagen, wenn man dann mal so, keine Ahnung, man hat kurz Zeit, so 5 Minuten, und man fängt dann schon direkt an, wieder sein Handy rauszuholen und wieder was zu gucken, dann hat man wieder die 5 Minuten Zeit und man nutzt es halt nicht für was anderes, sondern eher für halt irgendwas gucken.
Wenn man eine bestimmte Zeit auf jeden Fall überschreitet täglich, man muss aufs Handy schauen, um immer reinzugucken, was es Neues gibt, obwohl man gar nichts sucht. Man ist nur hinterher, Neuigkeiten zu sehen. Es geht an sich nur um das Neue zu sehen.
Also ich denke mal, die Sucht wird jetzt nicht anhand der Bildschirmzeit dargelegt, weil man muss ja auch beruflich vielleicht irgendwie mit dem Handy oder so agieren. Aber wenn man halt einfach nicht mehr ruhig ist, ohne sich die neuesten Medien oder die neuesten Reels angeguckt zu haben und einfach unruhig wird und es wirklich regelmäßig macht und es auch einfach braucht, ich denke, dann spricht man von Sucht.
Ich denke, man spricht schon deutlich früher, als die meisten davon ausgehen. Mediensucht, hätte ich gesagt, ist, wenn man vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde pro Tag auf sozialen Medien verbringt.
Generell zu berücksichtigen ist, die Nutzung digitaler Medien kann leicht zur Sucht werden. Von Mediensucht spricht man, wenn sich Menschen exzessiv mit Medien beschäftigen, übermäßig viel Zeit damit verbringen und dabei reale soziale Kontakte und das alltägliche Leben mehr und mehr vernachlässigen und eben nicht selbstgesteuert den Medienkonsum beenden können. Doch wann können wir davon ausgehen, dass wir süchtig sind? Wir sind süchtig, wenn wir die berühmten W-Fragen nicht mehr kontrollieren können. Das wann, wie oft, wie lange und wo wir die Medien nutzen. Häufig sind Menschen, die süchtig nach Medien sind, die Medien wichtiger als zum Beispiel die Familie, Freunde und Bekannte, die Arbeit, die Schule, das Geld oder die Gesundheit. Und sie möchten für diese Dinge des nicht-digitalen Lebens auch eigentlich keine Zeit mehr darauf verwenden. Sie nehmen auch mögliche negative Folgen in Kauf, wenn sie für diese Dinge keine Zeit mehr aufbringen, wie zum Beispiel der Verlust des Freundeskreises, mangelnder Schulerfolg oder Verlust des Arbeitsplatzes.
Wie erklärt ihr euch, wie man denn in so eine Mediensucht reinrutschen kann?
Ich glaube, durch eben dieses Zeitvergessen halt und ja, dass man halt die Zeit vergisst.
Ich würde eigentlich das Gleiche sagen.
Okay, gut.
Man fängt, glaube ich, wie bei jeder Sucht, man fängt ganz klein an, man installiert sich die ersten Apps auf sein Handy und dann wird man darin immer mehr gefangen, man verbringt immer mehr Zeit drauf und ich glaube, ich habe wahrscheinlich oder eventuell selber eine Mediensucht, weil wenn ich morgens aufwache, das erste, was ich mache, um erstmal 5 Minuten wach zu werden, gehe ich auf Instagram. Mhm. Also obwohl, da verarbeitet mein Gehirn noch nicht wirklich, aber ich muss irgendwie irgendwas machen. Also im Normalfall passiert ja in der Nacht auch nichts, aber trotzdem dann das einfach sehr simpel, einfach ein bisschen auf dem Handy rumtippen und dann wird man so ein bisschen wach. Ja.
Tatsächlich ist es so, dass bei der Nutzung von sozialen Medien wie Facebook oder Instagram durch Likes, Kommentare und Freundschaftsanfragen Belohnungssysteme im Gehirn in Form von Dopaminausschüttung aktiviert werden. Dopamin ist ein Botenstoff, der im Gehirn für Belohnung und die Verstärkung von Gewohnheiten verantwortlich ist. Gerade diese Dopaminausschüttung weckt das Verlangen nach weiteren Likes, nach Freundschaftsanfragen und so weiter. Und so kann sich ein Kreislauf der Dauernutzung entwickeln. Laut dem Infoblatt vom 21. August 2024 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhöhte sich der Zeitumfang, der privat für das Internet und digitale Spiele aufgewendet wurde. Männliche und weibliche 12- bis 17-jährige Jugendliche waren im Jahr 2023 durchschnittlich rund 26 Stunden in der Woche online. In der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen waren Frauen rund 27 und Männer 29 Stunden in der Woche online. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Woche 7 Tage hat und ein Tag 24 Stunden, dann waren Jugendliche mehr als einen Tag, wohlgemerkt von 7, am Stück online, also über 15% ihrer Wochenzeit. Da fragt man sich, ob da dann Zeit bleibt für Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel 8 Stunden Schlaf am Tag, Essen, Körperhygiene oder schulische Pflichten. Und die Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen überragt Jugendliche sogar noch mehr an der Medienzeit. Dabei macht Medienkonsum nicht nur glücklich. So stellt das Bundesgesundheitsministerium fest, dass eine übermäßige Nutzung digitaler Medien mit psychischer Belastung wie Kontrollverlust, innerer Unruhe oder erhöhter Reizbarkeit einhergehen können. Wie und wo können wir uns dann Hilfe holen, wenn wir Mediensucht bei uns feststellen? Zum einen können wir das Thema bei unserem Hausarzt ansprechen. Bei Webcare Plus könnt ihr unter der Kategorie Hilfe in deiner Nähe nach Beratungsstellen in eurer Nähe suchen. Und bei DigiSucht, Suchtberatung digital, ist es möglich, kostenlose Online-Beratung zu erhalten. Wie reagiert nun die Welt auf diese Herausforderungen? Australien verbietet TikTok, Snapchat und Instagram für unter 16-Jährige. Australien hat ein wegweisendes Gesetz verabschiedet, das Kinder unter 16 Jahren die Nutzung von Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram untersagt. Dieses Gesetz zielt darauf ab, junge Nutzer vor potenziellen Gefahren und negativen Einflüssen sozialer Medien zu schützen. Bei Verstößen drohen den Plattformen hohe Geldstrafen von bis zu 50 Millionen australischen Dollar.
Wie steht ihr zu der Entscheidung, Australiens TikTok und Snapchat für unter 16-Jährige zu verbieten? Fändet ihr das jetzt für Deutschland auch richtig und wichtig?
Ja, also ich finde es halt besser, weil dann wäre man halt mehr aktiv, so halt nicht auf Social Media, sondern halt eher im Leben. Ja, und es wäre halt gesünder irgendwie.
Ja, finde ich auch. Und ich finde halt auch bei manchen Apps, die sind schon ab 16 und trotzdem haben das teilweise schon 8-Jährige oder so. Und ich finde, man sollte da auch wirklich so eine Regelung einführen, dass es auch eingehalten wird.
Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, also ich habe auch jetzt wirklich so, ich meine, wir werden ja auch so, ich darf es ja auch nicht haben. Mhm. Und ich glaube, dann wird man, passt man sich auch schon der Meinung der Eltern so ein bisschen an. Mhm. Und ja, also ich finde es schon auch. Mhm.
Habt ihr das Gefühl, dass ihr manchmal unter Druck gesetzt werdet, wenn ihr, also du gerade, du hast gesagt, du hast es nicht, du hast weder Snapchat noch TikTok gerade. Mhm. Fühlst du dich dann manchmal ein bisschen unter Druck gesetzt, weil die anderen das haben?
Also nicht wirklich, aber ich finde, man bekommt halt manchmal so Sachen nicht mit, wie zum Beispiel, wir hatten mal eine Zeit lang eine Klassengruppe, wo dann auch ab und zu mal Sachen reingeschickt wurden und das habe ich dann halt nicht mitbekommen und das ist dann schon ein bisschen blöd.
Also wenn die sich treffen oder Hausaufgaben oder sowas, wenn du,
ja.
Okay.
Ich bin da gemischter Meinung. Auf der einen Seite hat es Vorteile bestimmt, um gewissen Inhalt fernzuhalten von den Jugendlichen, die sich dann sehr stark beeinflussen lassen, beeinträchtigen lassen von dem, was gezeigt wird. Sei es Aussehen, sei es Verhalten, sei es was muss ich haben, um einen Status zu repräsentieren. Auf der anderen Seite wiederum ist es dann die freie, ja, wie soll ich sagen, der Zugang zu den Medien sollte eigentlich auch nicht verwehrt bleiben. Egal wie alt man ist, es ist einfach unsere Zeit, unsere Generation, man wächst mit auf. Das ist einfach Stand der Technik. und Stand des Lebens mittlerweile geworden.
Also viel wichtiger lernen, mit umzugehen, wie zu verbieten. Kann ich das so richtig zusammenfassen?
Ja,
oder?
Absolut richtig, ja.
Ja, denke ich auch. Sobald man was verbietet, macht es einen eher noch interessanter und man möchte dann doch noch reingucken. Man kennt es ja selber aus Jugendzeiten, wenn einem gesagt wird, nee, Alkohol ist verboten, dann hat man es halt heimlich gemacht. Also und so wird es da auch sein. Man könnte gewisse Inhalte vielleicht einfach einschränken, aber verbieten würde ich es nicht. Man muss einfach lernen, damit umzugehen.
Ich finde es sehr gut. Mhm. Ich finde, es sollte man wahrscheinlich hier auch machen, einfach weil man merkt jetzt schon bei den Kindern, so im Grundschulalter und so, dass sie sehr viele Videos oder gerade Sounds von TikTok und so weiter, dass sie die sagen oder so und ich kenne die dann selber, also ich arbeite mit den Kindern zusammen und denke mir dann, ja eigentlich, du solltest da noch lange nicht sein, du solltest es noch nicht kennen, also es ist dann auch nichts Bösartiges oder so, was die dann sagen, aber es ist einfach was, wo ich mir denke, es solltet ihr noch nicht kennen, ihr solltet noch rausgehen, ihr solltet noch spielen und nicht den ganzen Tag am Handy hängen.
Die USA und TikTok. Maßnahmen gegen chinesische Einflussnahme. In den Vereinigten Staaten wächst die Besorgnis über den potenziellen Einfluss der chinesischen Regierung durch TikTok in den USA. John Molinar von der National Security fordert, dass ByteDance, das Mutterunternehmen von TikTok, vollständig aus dem US-Geschäft aussteigt. Kurz vor Trumps Amtsantritt war in den USA sogar ein Gesetz in Kraft getreten, das ByteDance den Verkauf der Videoplattform vorschreibt. Es bestehen Vorwürfe der US-Behörden, ByteDance missbrauche TikTok im Dienste Pekings zum Ausspionieren der Nutzenden. Dies soll sicherstellen, dass keine Kontrolle oder Einflussnahme aus Peking erfolgt. Mittlerweile schlägt Trump sogar vor, TikTok zu kaufen und im Gegenzug dazu niedrigere Zölle für Produkte aus China zu erheben. Dies hat die chinesische Regierung zum aktuellen Stand abgelehnt. Wir können also gespannt sein, ob es Amerika gelingt, die Meinungsmaschinerie TikTok auch, wie X, unter seine Obhut zu bekommen. Den USA geht es hierbei um die Sicherheit des Staates. Anders hat sich hier Europa positioniert. Europa setzt bei seinen Maßnahmen den Schwerpunkt auf die Sicherheit der Nutzenden. Die Europäische Union und der Digital Services Act. In diesem Sinne hat die Europäische Union den Digital Services Act eingeführt. Dieser ist seit dem 17. Februar 2024 vollständig anwendbar. Ziel des Gesetzes ist es, Nutzende, insbesondere Minderjährige, besser zu schützen. Mit dem Gesetz über digitale Dienste können illegale Inhalte schneller entfernt werden. Auch können die Grundrechte von Nutzenden im Internet umfassender geschützt werden. Im Rahmen dieses Gesetzes hat die EU-Kommission formelle Verfahren gegen TikTok eingeleitet, um zu untersuchen, ob die Plattform für ausreichende Maßnahmen zum Schutz von Kindern gesorgt hat. Was heißt das ganz konkret? Für sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen, dazu gehören zum Beispiel Amazon und Zalando, Google Maps sowie Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X und YouTube sowie Wikipedia, gelten zusätzlich seit dem 25. August 2023 besondere Vorschriften. Dabei sind die Anforderungen für die Riesen der Branche strenger als für kleinere Unternehmen, da aus Sicht der EU von ihnen ein größeres Risiko für Nutzende ausgeht, da sie über Newsfeeds, Werbemaßnahmen sowie Online-Shops einen enormen Einfluss auf die Meinungsbildung und das Kaufverhalten haben. Wie beeinflussen Algorithmen also unser Denken und Verhalten und wie können wir uns schützen?
Was denkt ihr, wie beeinflussen Algorithmen euer Denken und euer Verhalten?
Also man liked halt Sachen, die einem gefallen so und dann wird einem das mehr vorgeschlagen. Mhm. Und dann vielleicht auch ähnliche Sachen und dann gibt es vielleicht so mehr Interessen oder so. Oder vielleicht auch Sachen, die einem dann doch nicht gefallen. Weil also es ist ja im Prinzip wird dir ja nur das vorgeschlagen, was du auch likest. Und dann beeinflusst es dich nur ein bisschen mit so Sachen, die dann halt ähnliche Inhalte quasi sind.
Ja gut, ich denke mal, die steuern uns einfach. Also unterbewusst wird man dadurch einfach gesteuert, das ist so.
Ja, aber ich kann dir auch zustimmen an sich. Durch die Art des Algorithmus spiegelt sich es ja immer wieder was du zu sehen bekommst. Und somit bist du da eigentlich kontrolliert davon.
Was hat das für Auswirkungen aufs eigene Weltbild?
Gut, man wird vielleicht in seiner Meinung teils dann halt noch weiter bestärkt, weil man sucht ja nach einem gewissen Thema und man kriegt dann immer diese Themen angezeigt und kriegt dann halt die Gegenargumentation vielleicht gar nicht so präsentiert und man ist dann da auch einfach in die Richtung gesteuert.
Ja, und eine Art Unzufriedenheit, weniger Unzufriedenheit, sondern eher so ein Nachdenken, was mache ich falsch, was mache ich richtig. Also ein ganz banales Beispiel, wenn du immer auf Social Media siehst, jemand, der Sport macht, jeden Tag, aufs höchste Level. Und du denkst, hey, ich versuche das auch, warum schaffe ich das nicht? Dann probierst du dich ja selber in diese Nische zu drücken und kommst niemals hin, obwohl das alles auch, bin ich mir recht sicher, viel, viel Fake dahinter ist. Alles, was gezeigt wird, ist niemals die Realität. Die Person lebt niemals so jeden Tag. Und so bist du hinterher, dem nachzustreben. Sinnlos und grundlos.
Ich denke, die beeinflussen da schon ein. Also gerade hier vorhin mit der Echokammer, wenn man da reinrutscht, dann ist man ja, glaube ich, irgendwann von diesen Sachen so unfassbar überzeugt, dass man davon auch nicht mehr loskommt. Und ich glaube schon, dass der Algorithmus uns da sehr steuert, wie wir denken, und er steuert ja auch, was wir sehen wollen, was wir denken wollen, was halt sehr gefährlich ist oder sein kann.
Erstens, Verlust der Zeitkontrolle. Viele Menschen merken gar nicht, wie viel Zeit sie in sozialen Medien verbringen. Setzt euch daher Zeitlimits für eure Apps, damit ihr noch genügend Zeit für das echte Leben habt. Viele Smartphones bieten Funktionen zur Begrenzung der Bildschirmzeit oder stellt euch einfach den Timer auf eurem Handy, denn oft merkt man nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Zweitens, Echokammern und die Polarisierung. Nutzende bekommen oft nur noch Inhalte zu einer bestimmten Meinung oder Ideologie zu sehen. Seid euch dessen bewusst und sucht auch mal ganz bewusst nach anderen Meinungen und Themen, um offen zu bleiben und nicht in einer Echokammer zu landen. Drittens, Manipulation durch Werbung. Unternehmen und Influencer nutzen Algorithmen gezielt, um Produkte oder Meinungen zu platzieren. Fragt euch daher immer, warum wird mir gerade dieser Inhalt gezeigt? Und wenn ihr etwas kaufen wollt, dann konsumiert auch bewusst. Unser Fazit: Algorithmen sind mächtige Werkzeuge. Sie können uns unterhalten, informieren und auch inspirieren. Sie helfen uns, uns bei den großen Datenmengen im Netz nicht ganz zu verlieren, indem sie uns eine für uns passende Auswahl darstellen. Doch sie bergen auch Risiken. Je mehr wir über sie wissen, desto besser können wir bewusst mit ihnen umgehen. Dabei spielen Algorithmen nicht nur einen herausfordernden Faktor für Privatpersonen in Form von Mediensucht und Anregungen zu übermäßigem Konsumverhalten, sondern auch auf der weltpolitischen Bühne. Hier ist es ebenso notwendig, rechtliche und weltpolitische Antworten zu finden, die uns und unsere Länder schützen und gleichzeitig unsere Werte wie Meinungsfreiheit, Recht auf freie Meinungsbildung sowie unser Recht auf sozialen Austausch zu ermöglichen. Also, bleibt neugierig, hinterfragt eure Feeds und lasst euch nicht in ein Rabbit Hole ziehen. Aktiviert lieber mal wieder eure Gießkanne mit dem Glückshormon Dopamin, bei euch im Gehirn, im echten Leben. Es hilft genügend Schlaf, Sport und eine gesunde Ernährung. Und bevor ihr in einem Rabbit Hole versinkt, zieht euch doch einfach mal wieder die Schuhe an und geht raus an die frische Luft. Am besten mit Freunden. Manchmal, das kann ich euch sagen, ist das auch wie eine Reise in eine ganz andere Welt. Zumindest ein paar Stunden Urlaubsgefühl sind hierbei auf jeden Fall garantiert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war das Netz vernetzt. Schickt uns einfach eure Fragen, Wünsche und Anregungen an vernetzt@das-netz.org. Wir bedanken uns sehr bei all unseren Interviewpartnern, die den Podcast so spannend machen. Das waren Michaela Braun und Rutz Hafner in der Produktion von Das Netz. Jugendförderung Bietigheim-Bissingen. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt kritisch, informiert und vernetzt.